Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Montag, 29. März, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Eine neue Woche mit dem ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm ist hier.
Und ich bin Malte Asmus, schön, dass ihr mit dabei seid.
Denn wir haben auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir ziehen die drei Erkenntnisse vom Formel 1 Saisonauftakt.
Feuer, Corona und ganz viel Radsport.
Und Traumsaisonabschluss für Karl Geiger und die deutschen Skispringer.
Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette. Das ist die Rubrik mit den Gewinnern und Verlierern des Tages, den Geburtstagskindern des Tages und den Erinnerungen an sportgeschichtliche Highlights an einem 29. März.
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages für euch. Kurz und knackig zum Länderspiel gestern Abend gegen Rumänien. 1:0-Sieg in Bukarest für die deutsche Mannschaft. Was war gut, was war schlecht? Wir fassen das mal zusammen in zweimal je 40 Sekunden. Andreas, ich würde sagen, wir machen Good Cop, Bad Cop. Du bist der Gute, okay. Ich bin natürlich der Böse und du sagst uns, was gut war gestern, die Zeit läuft.
So, machen wir es. Also wir fangen von vorne an. Der 30. Artikel der Menschenrechte wurde von der deutschen Mannschaft sozusagen sehr, sehr kryptisch, aber dann doch ohne Videobeweis in den Fokus gerückt. Wir für 30, das fand ich stark. Gut, dass sie das gemacht haben. Obwohl sie es vielen meist ja sowieso nicht recht machen können, aber sie haben es gemacht. Viel Ballbesitz hatten sie übrigens auch, teilweise über 70%, 66 im Schnitt. Klare Spielkontrolle, gute Raumaufteilung, 18 Torschüsse, davon 10 als Großchance, die als Großchance bezeichnet werden muss. Zu allem anderen kommst du dann noch. Wir hatten ein starkes Mittelfeld mit einem starken Sturm. Wir hatten einen Kimmich auf 6, der das gut gemacht hat. Wir hatten einen Serge Gnabry, der wirklich gut performt hat, ein Tor, das entscheidende Tor gemacht hat, mit viel Initiative, für mich der beste Deutsche am gestrigen Abend. Ja, jetzt kommst du mit deinen, und da gibt es auch genügend negativen Einschätzungen, denn das war ja nicht alles Gold, was da glänzte, nee,
das stimmt.
1:0.
Das stimmt. Zur kryptischen Menschenrechtsaktion könnte man erstmal böse sagen, nach dem PR-Desaster von neulich, war es vielleicht diesmal die Devise, lasst es irgendwie improvisiert aussehen. Aber ich will da jetzt auch gar nichts unterstellen. Wir kommen zum Sportlichen. Sieg war verdient, wieder 2:0, erstmal gut. Aber Mängel sollten wir auch ansprechen. In der ersten Hälfte, da waren es fehlendes Tempo und Präzision bei den finalen Passaktionen. Die deutsche Mannschaft hat da doch ein bisschen was liegen lassen, denn die Rumänen, die standen zwar kompakt, aber manchmal doch recht hoch und haben Räume hinter der Kette angeboten, die man noch besser hätte nutzen müssen. In der zweiten Hälfte war es dann besser, da waren die Chancen da, aber die Verwertung war sehr ausbaufähig, wobei man auch anmerken muss, der Torhüter Nizza, der war auch ziemlich stark. Aber in der Schlussphase hätte sich diese mangelnde Chancenverwertung der Deutschen dann auch noch rächen können. Also unterm Strich muss man sagen, viel Luft nach oben. Gegen Mazedonien wird's, oder gegen Nordmazedonien wird es wahrscheinlich nicht zum Problem werden, aber mit Blick auf die EM, wenn dann die großen Gegner kommen, Frankreich und Portugal zum Beispiel, da muss noch ein bisschen was passieren.
Ja, absolut, absolut. Also das war dann doch zu wenig, also zumindest zu wenig Torausbeute. Das Spiel war gar nicht, fand ich gar nicht so dramatisch schlecht. Aber sie müssen mehr Tore machen, das muss man ganz klar sagen, bei so vielen Chancen, die sie hatten. Und das wird sich gegen Gegner wie Frankreich und Portugal, wenn sie ihnen sowieso so viele Möglichkeiten lassen würden, dann rächen. Dann fängst du hinten nach aus noch auch mal einen. Also, und das war ja auch so ein Manko, das die deutsche Mannschaft in den letzten Jahren eigentlich immer hat, dass sie sich hinten auch gerne mal noch einen eingefangen hat, kurz vor Schluss. Aber was denkt ihr? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. 0331 298 5028 0331 298 5028. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt sie mit den Worten Stand jetzt, dann kommt bitte euer Name und dann gerne die Einschätzung zu diesem Thema oder zu allen anderen, die wir in der Sendung haben, oder werft ein neues auf. Aber ihr könnt euch gerne beteiligen. Wir freuen uns drauf.
Stand jetzt aktuell.
Die neue Formel-1-Saison ist gestartet und den Auftakt in Bahrain hat Lewis Hamilton gewonnen vor Max Verstappen und Valtteri Bottas. Mick Schumacher, der feierte seine Premiere, wurde im unterlegenen Haas am Ende, aber letzter spielt jedoch keine wirklich große Rolle. Er ist immerhin sein allererstes Rennen in der Formel 1 gefahren. Sebastian Vettel, der wurde 15. Das waren jetzt mal die nackten Zahlen von mir. Was das aber alles bedeutet, das schätzt Kevin Scheuren, unser Experte vom Starting Grid Podcast hier auf meinsportpodcast.de, jetzt für uns ein. Kevin hat hoffentlich drei Erkenntnisse des Rennens mitgebracht.
Das war mal ein Saisonstart nach Maß in der Formel 1. Auch da wird es natürlich jetzt wieder schwer, drei Erkenntnisse für dich rauszuziehen, Malte, aber ich versuch's mal. Die erste und wichtigste Erkenntnis für alle ist, glaube ich, dass Red Bull auf der Strecke in der Lage ist, Mercedes zu schlagen. Ja, es muss dann schon auch alles passen, aber die haben diesen kleinen Vorteil. Dieser Sieg von Lewis Hamilton, das war tatsächlich mal ein Sieg, der am seidenen Faden hing. Und das ist schön zu sehen. Das wird uns in dieser Saison extreme Freude machen, weil man ja auch nicht weiß, wie viel entwickelt Mercedes noch für diese Saison nach. Ja, also während der Saison, weil man ja auch schon für 2022 plant. Also das könnte sehr, sehr heiß werden. Und ich glaube, es wird sich dann auf Lewis Hamilton und Max Verstappen tatsächlich konzentrieren, weil Valtteri Bottas war zu weit weg. Sergio Perez kam vor, dass das Rennen auch überhaupt starten konnte. Also das ist wirklich mal die wichtigste Erkenntnis. Das wird uns Fans natürlich ein ganzes Jahr begleiten. Die zweite Erkenntnis, die Rennleitung muss besser kommunizieren. Denn das entscheidende Duell in Kurve 4, als Max Verstappen Lewis Hamilton überholt hat, dabei aber die Streckenbegrenzung missachtet hat. Das wurde das ganze Rennen über nicht bestraft. Also jeder konnte das machen. Auch Lewis Hamilton hat das gemacht und sich natürlich so Zehntel für Zehntel rausgeholt, über 30 Runden lang. Und dann, als es das Duell gab, hat man es so ausgelegt, dass das dann nicht erlaubt war, weil sich Max Verstappen dann einen unerlaubten Vorteil genommen hat. Das finde ich persönlich, meine Meinung, prinzipiell richtig, denn den Zeitenvorteil durften alle haben, den haben sich auch alle genommen, aber den Vorteil in einem Duell, das ist ja was ganz anderes. Und deswegen kann ich die Entscheidung grundsätzlich der Rennleitung verstehen, darum zu bitten, dass Max Verstappen den Platz zurückgibt. Red Bull sieht das ja prinzipiell auch so, aber das muss man dann auch klar kommunizieren. Das muss man für die Fahrer natürlich kommunizieren, aber eben auch für die Zuschauer zu Hause, weil sonst versteht man es einfach nicht. Also wie gesagt, das muss einfach besser laufen, wenn das in den nächsten Rennen auch nochmal so der Fall sein sollte. Und die dritte Erkenntnis, ein bisschen bitter für Sebastian Vettel, denke ich, dass nicht alles nach Plan läuft. Nicht so, wie er sich das wünscht. Und dass er sich, glaube ich, Kritik gefallen lassen muss. Und ich weiß nicht, ob er das tut. Dass er Esteban Ocon so hinten drauf gefahren ist, hätte er vermeiden können. Und sich dann im Funk dahin zu stellen oder hinzusetzen und zu sagen, ja, warum wechselt er die Spur? Das war leider nicht so. Und der Frust wächst schon wieder. Man merkt das auch in den Interviews. Tut mir auch leid, ja, weil eigentlich möchte ich, dass er Erfolg hat bei Aston Martin. Aber er muss geduldig bleiben. Ich glaube, das Team muss geduldig sein. Und dann kann das hoffentlich in Imola schon ein bisschen besser aussehen. Die größte und beste Erkenntnis ist aber, es war ein toller Saisonstart. Die Formel 1 2021 verspricht Spannung auf allen Ebenen. Und wir werden dann natürlich bei Starting Grid drüber sprechen diese Woche. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und damit zurück zu euch, Malte und Andreas.
Danke, Kevin Scheuren. Hört rein bei Starting Grid hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Ein volles Radsportwochenende liegt hinter uns. Die Katalonien-Rundfahrt, die endete mit einem Dreifacherfolg vom Team Ineos. Adam Yates, der verteidigte auf der Schlussetappe seine Führung im Gesamtklassement, kam mit 45 Sekunden Vorsprung vor Richie Porte und 49 Sekunden vor Geraint Thomas ins Ziel. Ein historischer Dreifacherfolg für Ineos. Und bei Gent Wevelgem war es Wout van Aert, der sich im Schlussspurt einer siebenköpfigen Spitzengruppe durchsetzte. Wir lassen uns diese Ergebnisse jetzt nochmal von unserem Radsport-Experten, dem langjährigen Radsporttrainer Manfred Munk, etwas genauer einschätzen. Herr Munk, Ineos erobert zum ersten Mal in der Teamgeschichte ein komplettes Rundfahrtspodium. Was sagt dieses Triple in Katalonien jetzt mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf, speziell für die Grand Tours aus Ihrer Sicht aus?
Ineos zum ersten Mal mit drei Fahrern auf dem Podium einer Rundfahrt. Selbst für eine Mannschaft, die alle Grand Tours gewonnen hat, noch etwas Besonderes. Aber schon durch die Besetzung des Teams in Katalonien waren die Ambitionen zu sehen. Mit Geraint Thomas und Richard Carapaz, zwei Grand Tour-Sieger im Aufgebot. Dazu Adam Yates, der schon bei der UAE Tour auf Platz 2 der Gesamtwertung gefahren ist. Richie Porte, Rowan Dennis, Johan Castroviejo und Luke Rowe sollten ebenfalls Kandidaten für die Tour de France sein. Schon beim Zeitfahren auf der zweiten Etappe hat Ineos dann richtig die Muskeln spielen lassen. Rowan Dennis als Sieger. Rückkehrer Richie Porte auf 6, Neuzugang Adam Yates auf 7 und Geraint Thomas 10. Getoppt wurde es dann gleich am Tag darauf mit dem Sieg von Adam Yates sowie dem Führungstrikot. An diesem Tag hat das Team die Dominanz der letzten Jahre gezeigt und den Grundstock für die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung legen können. Also haben eigentlich alles auseinandergefahren. Auf der vierten Etappe konnten sie Geraint Thomas noch auf Rang 3 gesamt fahren und im Anschluss alles verteidigen. Dabei muss man noch sehen, dass sie mit Egan Bernal und Tao Geoghegan zwei weitere Grand-Tour-Sieger in der Mannschaft haben. Auch wenn es durch den Dreifacherfolg etwas untergegangen ist, war es bereits der zweite Rundfahrtsieg im Jahr 2021. Ivan Ramiro Sosa hat im Februar die Tour de la Provence gewonnen. Egan Bernal als Dritter ebenfalls auf dem Podium. Aus meiner Sicht ein klarer Fingerzeig an die Konkurrenz, dass die Grand-Tour-Siege dieses Jahr auch wieder nur über Ineos gehen dürften.
Und gucken wir noch zum Klassiker Gent Wevelgem, ein Rennen, das von Corona-Fällen überschattet war. Wegen eines positiven Tests von Matthew Walls durfte ja die komplette Bora Hansgrohe-Mannschaft aufgrund der belgischen Corona-Regeln gar nicht an den Start gehen. Gleiches galt ja auch für Titelverteidiger Mats Pedersen und Jasper Stuyven von Trek Segafredo. Und dann hatte auch noch ein Feuer in einem Recyclinghof für eine Umleitung der Strecke gesorgt. Bleiben wir aber trotzdem beim Sportlichen. Der Sieger Wout van Aert, der ist jetzt der 50. Belgier, der dieses Traditionsrennen gewinnen kann. Ein Rennen, das durch starken Seitenwind geprägt war. Und Wout van Aert hatte ja vor wenigen Tagen bei der E3 Classic ziemliches Defektpech, kam ja nur als Elfter letztlich ins Ziel. Fuhr er denn gestern mit Wut im Bauch zum Sieg?
Bei Gent Wevelgem aus meiner Sicht alles angerichtet für Wout van Aert. Starker Seitenwind, Wut im Bauch durch das Pech beim E3 Classic und ein exzellentes Team Jumbo-Visma. Durch die Seitenwindverhältnisse war das Rennen in diesem Jahr wahrscheinlich zu schwer für die Sprinter. Das hat vor allem Sam Bennett in der Ausreißergruppe zu spüren bekommen, der da alles fahren musste, was er hat und am Ende trotzdem durchgereicht worden ist. Im Massensprint wäre er sicher der Topfavorit gewesen. Wout van Aert als Großer hat die Fähigkeit, lange im dunkelroten Bereich zu fahren und sich trotzdem noch zu erholen, wenn nur etwas Druck vom Pedal genommen wird. Da ist es dann für die reinen Sprinter kritisch, die dafür in der Lage sind, im Zielsprint enorm zu mobilisieren. Trotzdem eine Riesenleistung von Sam Bennett, der letztendlich erst auf der letzten Passage des Camelbacks die Waffen strecken musste. Van Aert hatte für mich als ohnehin stärkster Fahrer noch Nathan van Hooydonk, einen Teamkollegen in der Spitzengruppe, der alles perfekt vorbereitet hat. Wout van Aert, ein echter Champion, dem sein Pech beim E3 Classic anscheinend noch weiter motiviert hat. Die Form aus der Großsaison kann er im Frühjahr momentan sehr gut umsetzen.
Das sagt unser Radsport-Experte Manfred Mogen. Vielen Dank für Ihre Einschätzung zu den Rennen vom Wochenende.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Die Stand jetzt Dreierkette. Die steht, ist undurchlässig und startet jetzt.
Top und Flop.
Top des Tages ist, sich nach einem Rückschlag nicht hängen zu lassen, sondern gleich wieder mutig anzugreifen. Wie Yuzuru Hanyu, der japanische Weltklasse-Eiskunstläufer, der hatte zwar am Wochenende bei der Weltmeisterschaft in Schweden nur Platz 3 belegt, seine schlechteste WM-Platzierung übrigens seit 9 Jahren, aber sofort den Blick auf die nächste Saison gerichtet. Er will am vierfachen Axel üben und der erste Springer der Welt sein, der ihn dann bei einem Wettkampf steht. Das ist ein hehres Vorhaben, aber er will es auf jeden Fall probieren und er will es dann zum dritten Mal in Folge schaffen, bei Olympia mit Gold nach Hause zu fahren. Wir drücken ihm die Daumen.
Definitiv. Und unser Flop des Tages ist Wasser predigen, aber Wein saufen, also inkonsequent handeln. Wegen des autokratischen Führungsstils von Machthaber Alexander Lukaschenko war Belarus in der jüngeren Vergangenheit ja zum Beispiel die Austragung der Eishockey-WM und der WM im modernen Fünfkampf entzogen worden. Und auch der Europäische Radsportverband hätte eigentlich nachziehen und dem Land die Bahnrad-EM entziehen müssen. Doch hat er nicht getan. Die UEC, die erklärte nämlich, man sei nicht in der Lage gewesen, einen anderen geeigneten Gastgeber zu finden und wolle sich obendrein auch nicht in die internen Angelegenheiten der Verbände einmischen. Tja.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday und alles, alles Gute den Geburtstagskindern heute und wir feiern mit euch selbstverständlich den ein oder anderen, der Sportliches, Herausragendes geleistet hat. Also, hier sind die Geburtstagskinder des Tages.
Zum Beispiel Cy Young, der würde heute 144 Jahre alt werden, der US-Baseball-Held. Hall of Famer 1903, Sieger der World Series mit den Red Sox und er ist immer noch der Pitcher der MLB mit den meisten Siegen in der Geschichte der Liga auf seinem Konto. 511 Mal durfte er über einen Erfolg seiner Mannschaft jubeln.
69 würde heute der beste Amateurboxer aller Zeiten werden, Teofilo Stevenson. Zwischen 1972, 1976 und 1980 hatte er in Folge dann die Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewonnen. Er war Weltmeister 74, 78, dann nochmal 86. Profi wurde er allerdings nie. Er war Fidel Castro treu ergeben und lehnte deswegen mehrere Millionen Angebote aus dem Profilager ab. Stevenson starb 2012 dann an einem Herzinfarkt.
Und unser nächstes Geburtstagskind war ein Eckpfeiler des magischen Dreiecks des VfB Stuttgart Mitte der 90er. Ein genialer Spielmacher, auch der bulgarischen Nationalmannschaft. Jetzt kommt ihr sicher drauf. Es war natürlich nicht Freddy Bobic, es war nicht Giovane Elbers, sondern eben Krasimir Balakov, Mitglied des WM-All-Star-Teams 1994. Der wird heute 55.
45 wird heute ja das einstige Tennis-Wunderkind Jennifer Capriati. Als Teenie Jenny Baby schoss sie Anfang der 90er Jahre ganz nach oben, wurde 1992 Olympiasiegerin. Ach, der Druck war dann aber doch ziemlich groß für sie. Sie rutschte ab in eine, sagen wir mal, persönliche und sportliche Krise, wurde dann sogar mit Marihuana erwischt und von ihr gibt es auch so ein klassisches Foto in Polizeigewahrsam. Also sie kehrte dann aber zurück, sie griff an und sie kam stärker zurück als zuvor. An die Weltspitze hat sie sich dann wieder vorgearbeitet und 3 Grand-Slam-Titel errungen.
Ihr, genau wie allen anderen, natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch, alles Liebe und Gute zum Geburtstag, genauso wie allen anderen, auch die nicht sportlichen Geburtstagskindern des Tages natürlich feiert. Schön im Rahmen eurer Möglichkeiten.
Heute in der Sportgeschichte.
Ja, was passierte so alles Sportliches an einem 29. März? Das erzählen wir euch jetzt.
Am heutigen Tag im Jahr 1886 wurde der erste Schachweltmeister gekürt. Den Titel holte sich damals der Österreicher Wilhelm Steinitz. Er schlug den Polen Johannes Hermann Zuckertort mit 12,5:7,5.
1997 schrieb Christian Vieri Fußballgeschichte. In seinem Debüt für die italienische Nationalmannschaft, da steuerte er beim 3:0-Sieg gegen Moldawien einen Treffer bei, so weit, so unspektakulär. Aber dieses Tor war das 1000. Länderspieltor der italienischen Nationalmannschaft in der Länderspielgeschichte.
Und 1998, da erlebten die Golffans beim PGA Players Championship im TPC Sawgrass eine geniale Aufholjagd. Justin Leonard lag fast aussichtslos, 5 Schläge zurück, doch er holte auf und gewann das Turnier am Ende mit 2 Schlägen Vorsprung sogar vor Glenn Day und Tom Lehman.
2015 gewann Australien den 11. Cricket World Cup im eigenen Land und im Finale gegen den Co-Gastgeber Neuseeland. Den schlugen die Australier im Finale mit 7 Wickets.
Stand jetzt aktuell.
Das war ein wirklich herausragender Saisonabschluss für die deutschen Skispringer beim Skiflug-Weltcup in Planica. Erst gewann das DSV-Team den ersten Skiflug-Mannschaftswettbewerb seit 21 Jahren am Sonntag. Und dann holte Karl Geiger, wie am Freitag auch schon, im Einzel einen Erfolg und am Ende auch noch die kleine Kristallkugel für den Skiflug-Gesamtweltcup-Sieger. 4 Siegerehrungen in Planica, krönender Abschluss und Lohn für eine tolle Saison mit Skiflug-Weltmeistertitel und einem kompletten Medaillensatz bei der Heim-WM in Oberstdorf für Karl Geiger. Sein Fazit im Interview mit DSV-Medienchef Ralf Eder.
Karl Geiger, der Kleinschanzen-Karl, so oft bei einer Siegerehrung in Planica, das gibt's ja eigentlich gar nicht, oder?
Ja, echt irre. Also das war ein unglaubliches Wochenende jetzt noch und dass ich sogar die Kugel für den Skiflug-Gesamtweltcup gewinnen kann, das ist unfassbar und ich bin mega glücklich, dass die Saison jetzt so abgeschlossen ist und ja, jetzt freue ich mich aber dann auf ein paar ruhigere Tage.
Das glaube ich jetzt. Nochmal zurück, wie viele Siegerehrungen waren jetzt das?
Ja, das waren jetzt 4 hintereinander.
Hast du sowas schon mal erlebt?
Nee, also wirklich noch nicht. Das ist jetzt auch schon... Das ist schon echt was Besonderes und auch mit der Mannschaft oben stehen zu dürfen, das haben wir jetzt so auch noch nie geschafft, zumindest nicht so wie ich mich zurückerinnern kann und da sind wir schon echt mega stolz drauf.
Jetzt geht's nach Hause und dann erst einmal eine Ruhe geben?
Ja, jetzt erst mal ein bisschen ein bisschen ruhig machen, aber dann irgendwann streben wir auch bald mal wieder ins Sommertraining reinstarten, weil nach der Saison ist vor der Saison.
Jetzt wünschen wir dir erst einmal ein paar Tage richtig Ruhe und Genuss. Lass es verarbeiten und komm gesund in die Vorbereitung.
Dankeschön.
Bevor das losgeht, erstmal wirklich Ruhe gönnen. Also verdient ist es auf jeden Fall bei Karl Geiger, aber auch bei den Teamkollegen. Da dürfte auch der Bundestrainer Stefan Horngacher sicher zustimmen. Auch der hat im Interview mit Ralf Eder ein Resümee gezogen.
Stefan Horngacher, es gibt Tage oder gar Wochenenden, da scheint es, als flutscht alles.
Ja, genau. Das Wochenende gehört definitiv dazu. Also war ja außergewöhnliche Leistung von Karl und von Markus, auch von den anderen Jungs. Wirklich tolle Flüge gezeigt. Und ja, es war eigentlich nicht so zu erwarten, dass wir noch so viel Kraft haben für diese letzten Skiflüge. Aber die Jungs waren noch heiß. Wir haben eine gute WM gesprungen, haben uns ein bisschen ausrasten können jetzt zu Hause und sind hier voll Elan und Energie hergefahren. Und das Ziel war auch, diesen Weltcup gesamt zu gewinnen in den Skifliegen. Das haben wir geschafft und ja, war ein tolles Wochenende für uns.
Sowas geht, wie man so schön sagt, nicht alleine. Dein gesamtes Trainerteam mit dir an der Spitze hat große Umsicht bewiesen, auch gerade bei schwierigen Verhältnissen hier an dem Wochenende. Ich glaube, da muss man sich schon sehr aufeinander verlassen können.
Ja, definitiv. Also wir sind echt ein super Team. Also wir arbeiten extrem gut zusammen und haben hier den Wettkampf, glaube ich, speziell für Markus richtig gut geschaukelt bekommen mit den Anlauflängen und so, dass er nicht zu weit springt, dass er sein Knie schont, aber trotzdem noch ganz vorne dabei sein kann. Ja, da haben wir alle super zusammengearbeitet und eine tolle Teamleistung. Danke mir dafür auch bei meinem Team für die tolle Saison und für nächstes Jahr müssen wir schauen, dass wir wieder ganz vorne dabei sind.
Das versuchen wir. Ich weiß, ihr tut alles dafür und dafür alles Gute.
Dankeschön.
Das wünschen wir selbstverständlich auch. Vielen Dank auch an die DSV-Pressestelle für die tolle Versorgung mit O-Tönen direkt von Strecken und Schanzen in dieser Saison. Und eine gute Nachricht von Daniel André Tande gibt es dann auch noch obendrauf. Der Norweger ist nach seinem Horrorsturz vom Donnerstag in stabilem Zustand und, so heißt es, auf dem Weg der Besserung, wird langsam aus dem künstlichen Koma zurückgeholt. Wir drücken da alle Daumen für eine möglichst schnelle, aber vor allem eine vollständige Genesung.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben für euch ein paar Highlights rausgesucht. Viele sind es heute allerdings nicht.
Nee, WM-Qualifikation läuft ja doch. Da ist quasi Ruhetag heute. Also deshalb ist nicht viel los in der Welt des Sports. Aber es gibt natürlich trotzdem ein bisschen, was DEL zum Beispiel spielt. 32. Spieltag, da gibt es die Partien Schwenninger Wild Wings gegen die DEG, Adler Mannheim gegen die Iserlohn Roosters und München gegen Krefeld.
Ja, und noch eine weitere Partie, die datiert dann aber auf den 33. Spieltag. Trotzdem findet sie dann heute statt. Die Nürnberg Ice Tigers gegen die Eisbären aus Berlin.
Und Tennis gibt es auch noch, das ATP 1000 und das parallele WTA 1000 Turnier in Miami. Die laufen natürlich weiter. Ja, und wir laufen auch weiter, beziehungsweise wir laufen, bis wir dann morgen wieder hier ankommen, an gleicher Stelle auf meinsportpodcast.de, wo auch sonst. Und eine Startzeit haben wir natürlich auch.
Klar, wo laufen Sie denn? Wo laufen Sie denn? Bei meinsportpodcast.de ab 7.07 Uhr. Das ist die Startzeit. Und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit am Start seid. Und in der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl. Schreibt gerne eine kleine Bewertung oder gebt uns Sterne bei iTunes. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de, denn die Familie wächst und wächst und wächst. Da kommen immer tolle neue Sportpodcasts dazu.
Wir müssten die 200 jetzt fast geknackt haben oder sind schon gerade drüber. Müsst ihr mal nachzählen bei uns auf der Webseite. Auf jeden Fall genug Sport für die Ohren, dass es für rund um die Uhr mindestens reicht. Das würde, glaube ich, eine ganze Woche sogar laufen, wenn ihr da alles durchhört. Das würde gar nicht reichen. Eine Woche, pff, komm. Jahre könnt ihr damit hören, aber ihr wollt ja immer das Aktuellste und deshalb sind wir morgen wieder für euch da. Bis dahin Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.